unsere Stadt ist zukunftsfähig, weil sie eine unglaubliche Vielfalt hat. Nehmen wir mal die Wirtschaft. Wir haben also eine heterogene Wirtschaftsstruktur, wie sie in Deutschland ihresgleichen sucht. Wir haben von der Industrie über Dienstleistungen, Medienwirtschaft, Hafen, wir haben alles, was wir brauchen. Und deswegen sind wir unserer Meinung auch das Reallabor. Wenn wir die Klimawende schaffen hier in Hamburg, dann können sie alle schaffen, weil wir eigentlich hier alle Cases haben. Also diese Vielfalt dieser Stadt.
Hallo Hamburg, Stadt neu bauen, das ist der Podcast der IBA Hamburg, der aktuelle Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung beleuchtet. Mein Name ist Sabine de Boer, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und begrüße heute ganz herzlich Jan-Oliver Siebrand von der Handelskammer Hamburg. Jan-Oliver Siebrand ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und Mobilität in der Handelskammer. Er ist Diplom-Ingenieur für Städtebau und Stadtplanung und arbeitet seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Geschäftsbereichen der Handelskammer. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Siebrand.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, Frau de Boer.
Ja, als Vertreter der Handelskammer haben Sie unsere ganze Stadt im Blick, aber in welchem Hamburger Stadtteil hat es Sie denn privat verschlagen? Das heißt, wo wohnen Sie?
Ja, ich bin Ur-Hamburger. Ich habe eigentlich fast schon in allen Hamburger Bezirken gewohnt über meine Lebenszeit und bin hier aufgewachsen, hier geboren, habe hier sogar studiert in Harburg. Insofern kenne ich die Stadt ganz gut und derzeit oder jetzt schon seit längerem wohne ich in Großflottbek, also im Hamburger Westen. Ein Stadtteil mit viel Grün, aber auch mit viel Infrastruktur. Das Elbe-Einkaufszentrum als eine Planung der 60er Jahre, dort nach wie vor vital und ein Zentrum. Die Weidstraße als ein gewachsenes Zentrum, ist alles dabei. Viel Gastronomie, viel Grün. Das gefällt mir besonders gut, weil man eben auch ganz nah zu den ganz quirligen Stadtteilen, wie Ottensen beispielsweise, auch ist.
Das stimmt. Wir sind ja dann fast Nachbarn, stelle ich gerade fest.
Ja, und wir haben uns noch nicht allzu oft getroffen, aber es wird ja sich künftig dann ändern wahrscheinlich,
genau. Wenn
wir darauf achten. Ja.
Genau, okay. Bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, würde ich Sie bitten, mal ganz kurz die Handelskammer in Hamburg vorzustellen. Wofür ist sie zuständig und welche Rolle spielt die Handelskammer im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und Stadtentwicklung?
Wir sind mit die älteste Handelskammer in Deutschland. Wir sind 359 Jahre alt, sind gerade am 19. Januar, haben wir nächstes Jahr 360 Jahre, sind also eine uralte Institution, sind eine von 79 IHKs in Deutschland und wir vertreten die Interessen von 180.000 Unternehmen in Hamburg mit fast 1 Million Beschäftigten. Also jedes gewerblich tätige Unternehmen ist bei uns per Gesetz Mitglied und das gibt uns die Chance, Interessen der Wirtschaft im Gesamtinteresse, also sozusagen jede Fragestellung über alle Branchen hinweg zu behandeln und eine zu ausgewogenen, durchaus auch am Gemeinwohl orientierten Position zu kommen und Politik und Verwaltung zu beraten. Was ist gut für die Wirtschaft? Darüber hinaus sind wir zuständig für hoheitliche Aufgaben, die der Staat der Wirtschaft in Selbstverwaltung übertragen hat. Und da spielt eine große Rolle das Thema Fachkräfte, weil das ganze Thema der dualen Berufsausbildung über die Kammern organisiert wird. Also viele, viele spannende Themen. Darüber hinaus haben wir viele, viele Services auch für Unternehmen. Nehmen wir mal das Beispiel Existenzgründungsberatung. Also Unternehmen, die Unternehmen werden wollen, können bei uns beraten werden und werden bei uns beraten. Und wir fördern das, dass es auch immer wieder neue Unternehmen mit vielen, vielen neuen Ideen gibt. Wir fördern Themen wie Innovation in der Stadt, also breite Vernetzung. Und da hat Hamburg eine sehr, sehr gute, als Kaufmannsstadt, eine sehr, sehr gute Vernetzung und auch Tradition. Ja.
Okay, Wirtschaft, Fachkräfte und so weiter, das hätte ich jetzt auch konkret mit der Handelskammer verknüpft. Aber Sie sind ja auch sehr umtriebig im Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung, habe ich gelesen, auch auf der Internetseite. Was sind denn hier die konkreten Aufgaben und Tätigkeitsfelder?
Sie hatten es ja eben auch schon angedeutet, dass ich Stadtplanung, ich selber bin sogar Diplom-Ingenieur für Städtebau und Stadtplanung, bin also als Stadtplaner irgendwann mal in die Handelskammer vor vielen Jahren gekommen und es geht bei diesem Thema um die Frage natürlich der Standortbedingungen für Unternehmen, die einfach eklatant wichtig sind und es geht um Flächen, es geht um Grundstücke, es geht um das Verhältnis zur Nachbarschaft, es geht um Erreichbarkeit, darum, wie kann ich auf meinem Grundstück arbeiten, es geht aber auch darum, wo und wie arbeiten meine Mitarbeiter, denn das Thema Fachkräfte ist die Ressource in unserem Land und die brauchen gute Lebens- und Arbeitsbedingungen und deswegen spielt natürlich die Stadtentwicklung eine besondere Rolle und deswegen ist es auch so, dass traditionell die Handelskammer sich intensiv um dieses Thema bemüht und auch immer wieder Vorschläge zur Weiterentwicklung macht. Nehmen Sie mal wir haben ja gerade über den Hamburger Westen gesprochen, da haben wir eine Großbaustelle seit vielen Jahren und wir fahren wahrscheinlich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit der Bahn täglich dran vorbei, die Überdeckelung der Autobahn A7. Und das ist ein Thema, was die Handelskammer massiv vorangetrieben hat, weil wir gesagt haben, hier kann Lebensqualität verbunden werden, Stadtreparatur, wir können Verkehrsentwicklung, die Autobahn wird ausgebaut Und das Ganze, diese ganzen Themen, werden die Synergien gehoben und nicht die Konflikte geschürt, sondern wir bauen eine Autobahn aus und stärken gleichzeitig den Grüngürtel und betreiben Flächenentwicklung. Für mich ein Beispiel par excellence, was zeigen kann, wenn alle Akteure in dieser Stadt gemeinsam gut arbeiten.
Ja, Sie verantworten ja den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität. Können Sie uns erklären, welche konkreten Projekte Sie aktuell beschäftigen und woran arbeiten Sie gerade?
Also im Grunde kann man sagen, es sind alle wichtigen Zukunftsfragen der Stadt, die hier in der Kammer auch behandelt werden, weil wir eben auch zeigen wollen und müssen und sollen und dürfen, wie muss eine Entwicklung dieser Stadt aussehen, damit sie wachstumsfördernd nachhaltig ist, damit Unternehmen kommen, damit Unternehmen sich entfalten, damit Menschen kommen und sich entfalten können in dieser Stadt. Und ein ganz großes Thema ist in aller Munde die Frage, was schaffen wir, wie wirken wir gegen den Klimawandel und wie richten wir Wirtschaft darauf aus, dass wir Klimaneutralität erzeugen. Und wir haben in den letzten ein, zwei Jahren mit der OECD zusammengearbeitet und haben uns ein Gutachten erstellen lassen. Es ist am 19. Januar zum Kammergeburtstag ist das veröffentlicht worden, was aufzeigt, wo wir konkret wie ansetzen können, um bis 2040, und das ist das große Ziel, was die Hamburger Wirtschaft als, ich behaupte mal, erste Wirtschaftsorganisation weltweit sich gegeben hat, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und der Unterschied ist, dass Wirtschaft sich das selbst auf die Fahnen schreibt und mit diesem Thema auch zeigen möchte und wird, da bin ich eigentlich fest von überzeugt, dass wir dabei auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Weil es geht nicht darum, durch Klimaneutralität auf Wohlstand und in Armut zu versinken, sondern den Wohlstand zu stärken dabei und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Mhm. Also das ist das größte Projekt, an dem wir im Moment arbeiten. Das steht so ein bisschen über allem. Sie kennen die Diskussion um den Halt der Industrie in Hamburg und in Deutschland. Wir sind ja auch größte Industriestadt in Deutschland, weiß auch kaum jemand. Und da spielt das eine große Rolle. Sind wir natürlich auch schnell auch wieder bei der Stadtentwicklung. Aber mal so als ein großes Feld. Wir sind auch, und vielleicht, weil wir ja auch über Stadtentwicklung sprechen, dabei, uns mit dem Thema gemischt genutzte Stadt nochmal intensiv zu befassen. Wir werden gemeinsam auch mit der Hafen City Universität aufzeigen, wo Hamburg im Bereich der 15-Minuten-Stadt steht. Wir haben ja 104 Stadtteile. Es lässt sich messen, wie stark diese Stadtteile auf die 15-Minuten-Stadt einzahlen. Und wir werden ein Modell gemeinsam mit den Kollegen der Universität auch präsentieren, wie das für Hamburg aussieht. Wir messen konkret, wie weit Hamburg auf diesem Feld ist.
Gut, das ist ja ganz interessant. Also ich stelle fest, eher so konzeptionell übergeordnet schauen Sie sich an, welche Richtung die Stadt einschlagen muss, um diese Klimaziele, um die Mobilitätsziele zu erreichen. Also das ist eher so eine konzeptionelle Arbeit. Wie soll sich Hamburg entwickeln und welche Interessen dienen dann auch der Handelskammer oder der Wirtschaftspolitik in Hamburg? Ich habe das schon verstanden, also eher so konzeptionell. Ich hatte ja gehofft, Sie sagen jetzt S-Bahn, S4-Anbindung und schaffen da die Voraussetzungen an dieser Linie. Aber ich habe verstanden, dass es eher immer so die gesamte Stadt in Ihrem Fokus ist und nicht so konkret wie wir zum Beispiel. Wir entwickeln ein Quartier und das sind die und die Aufgaben, die man umsetzen kann. Also Handelskammer eher übergeordnet.
Naja, das kann man so eigentlich nicht sagen, weil jede Vision muss ja auch sozusagen runtergebrochen werden in ganz konkrete Projekte. Also natürlich, der ÖPNV ist das Rückgrat aller Lebensqualität auch in einer Stadt und aller Verkehrsbewältigung. Wenn wir nicht, dass das ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz, was wir ja in der Tat auch haben. Wir haben ja schon ein gut ausgebautes Netz, an dem wir aber weiter auch arbeiten müssen. Ich erinnere die ersten Jahre meines Wirkens von vor über 20 Jahren, wo wir eigentlich einen Stillstand hatten im Ausbau der ÖPNV-Netze. Das hat sich schon auch gewandelt. Also das Thema U5 ist ja ein ganz großes. Es wird auch größer gedacht und es werden auch größere Projekte eben auch umgesetzt. Und das ist einfach notwendig, weil wir ja eine wachsende Stadt sind. Wir sind, wenn man die letzten 20 Jahre auch zurückblickt, im Schnitt immer um fast 20.000 Menschen gewachsen. Wir kratzen irgendwann demnächst an der 2-Millionen-Marke und ja auch die IBA wirkt fleißig daran mit ihren Projekten, dass wir eben auch ein Wachstum auch haben, weil diese Metropole in ihrem Kern eben Anziehungskraft hat und auch weiter wachsen soll. Und insofern ist es einfach notwendig, solche Themen wie auch die S-Bahn eben auch voranzutreiben. Und von der Vision zum ganz Konkreten, also wir sind auch dabei, mal zu überlegen, wie wir jetzt von diesem Thema Radschienetechnik mal rüber hinaus, gibt es noch andere Techniken, die Deutschland entwickelt. Und es gibt ja ein Magnetbahnsystem, was in Deutschland serienreif entwickelt wurde, im Nahverkehr eingesetzt werden könnte, viele Vorteile hätte und was Hamburg auch einsetzen könnte. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir auch sagen, hey, guck mal genauer hin. Bei der Magnetbahn der Firma Bögel ist das nicht auch ein System, wo man zum Beispiel den ÖPNV in den Randbereichen gemeinsam verknüpfen könnte mit der Güterlogistik, weil es eben dieses System einfach mal ganz neu auch aufgesetzt wurde und auch vollautomatisch auf einem Gleis oder auf einer Trasse sowohl Güter als auch Menschen transportieren könnte. Und ja, und das Ganze elektrifiziert, weil das ist der Schlüssel am Ende auch für die Klimaneutralität, dass wir Elektrizität nutzen.
Hm. Ja, das hört sich interessant an. Geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Sie haben es ja vorher selber erwähnt. Die Handelskammer hat auch das Zielbild Hamburg 2040 entwickelt. Das haben wahrscheinlich auch schon viele mitbekommen, weil es schon im Januar veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich geht es ja auch darum, diese Blaupause mit dem Zielbild 2040, die Blaupause für die Stadtentwicklung darzustellen. Welche Ziele sind denn eigentlich bereits schon erreicht worden? Oder ist es überhaupt ein Ziel der Handelskammer, die Vision, die sie ja entwickelt haben, auch konkret umzusetzen? Oder sind sie eher Ratgeber für die Senatsverwaltung?
Naja, also die Ratgeberfunktion bedeutet ja auch zu schauen, also mal aufzuzeigen, erstmal welche Ziele sollten wir uns setzen. Das ist ja ein Ziel, was erstmal die Wirtschaft für sich benannt hat, dass wir eben bei diesen ganz wichtigen Zukunftsthemen für die Wirtschaft wie Fachkräfte, wie Energieversorgung, wie Stadtentwicklungsbedingungen, Standortbedingungen, Verkehr, dass wir da eben uns zukunftsfähig auch aufstellen. Aber natürlich muss man dann auch messen, wie es vorangeht. Und wir werden in diesem Jahr da auch ein Monitoring auch vorstellen. Das ist erlaubt, eben diesen Prozess eben auch kontinuierlich zu messen und zu schauen, an welchen Stellschrauben haben wir jetzt schon gut gedreht, an welchen müssen wir noch mehr drehen, was fehlt uns da. Und es ist auch so, dass wir dieses Leitbild, vor mehr als 3 Jahren haben wir das ja schon veröffentlicht, dass wir es immer wieder konkretisieren und runterbrechen und dann eben doch konkret werden. Ich nehme mal jetzt das Thema Hafen, dass wir auch eben genau sagen, was muss ich eigentlich tun, um den Hafen als ja den Ursprung unserer Stadt, um die DNA unserer Stadt, wir sind ja diese Stadtentwicklung ist ja ganz eng verknüpft mit dem Thema der Hafenentwicklung, um diesen Hafen wieder zum Motor und Innovationstreiber für die Wirtschaft auch zu machen. Das haben wir dann konkret aufgezeigt und wir sind jetzt in einer intensiven Diskussion auch mit dem Senat darüber, was muss ich eigentlich tun? Ja? Also um das, was im Moment nicht so gut läuft, da läuft auch einiges nicht so gut im Vergleich zu den Wettbewerbern mal so ausgedrückt, um das zu verbessern und eben das auch neu auszurichten. Dieser Hafen wird eine Riesenrolle spielen bei der Klimawende, spielt aber natürlich auch eine große Rolle bei der Frage, wie sind wir künftig wirtschaftlich aufgestellt? Weil wenn wir am Ende nur noch ein Regionalhafen sind, dann würden wir viele unserer Vorteile eben auch verlassen. Und insofern ist das mal auch ein weiteres Beispiel, wo wir sagen, da müssen wir konkret werden. Da müssen wir beispielsweise jetzt den mittleren Freihafen entwickeln, um eben woanders auch wieder Luft zu bekommen. Ne? Um vielleicht auch mal wieder größer zu denken und das dann aber runterzubrechen auf Projekte. Und ja, Politik denkt immer in 5 Jahres- oder 4 bis 5 Jahresschritten und ja, Wirtschaft denkt auch langfristig. Und ja, ich glaube, da diese Rolle ist sehr wichtig für diese Stadt.
Ja, ich habe mich ja sehr intensiv auseinandergesetzt in der Vorbereitung des Podcasts mit der Handelskammer und speziell mit den Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung, die Sie ja auch mitverantworten. Und bin da über verschiedene Projekte gestoßen, wo ich dachte, wow, wirklich visionär und kühne Ideen entwickelt die Handelskammer, wo man als Stadtplanerin, die ja für die Stadt Hamburg arbeitet, nur träumen könnte. Ich erwähne hier zum Beispiel das Standpunktequartier zum Bahnhofsquartier Altona, wo es darum geht, was passiert mit dem Bahnhof Altona, wenn der Fernbahnhof nach Diepsteich verlagert wird. Und ich fand das so spannend. Zum Beispiel haben sie da auch das Leuchtturmprojekt Stadtparkdeck Altona entwickelt. Also da geht es darum, wie verbindet man Altona und Diepsteich zukünftig mit einem, da hatten sie die Idee, einen 4 Hektar großen Park in 20 Meter Höhe über die Stresemannstraße zu spannen und diese zu überdecken und neue Mitte zu schaffen. Ich fand das wirklich gut. Aber die Frage, die sich bei mir stellt, sitzen Sie einfach am Schreibtisch und gucken sich das an, wie könnte die Stadt entwickeln und schreiben das dann auf oder wie ist Ihr Monitoring bei solchen Visionen? Also ist wirklich interessant.
Das machen Stadtplaner natürlich immer gerne, am Schreibtisch sitzen. Also zumindest braucht man immer eine Karte, man braucht mal Kenntnis von vor Ort. Aber was uns als Kammer auch ein Stück weit auszeichnet, ist, dass wir auf 2 Säulen ruhen. Wir haben ein starkes Hauptamt, eine starke Geschäftsführung, die eben auch in den Themen zu Hause ist, über die Jahre eben auch gut dafür ausgebildet ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein starkes Ehrenamt. Wir sind eine ehrenamtliche Institution, die das Ehrenamt eben auch stark eben lebt, die Diskussionen mit dem Ehrenamt. Und das sind alles Unternehmer. Und wir haben ja auch in der Immobilienwirtschaft eine starke Aufstellung in unserer Stadt, wenn ich mal so sagen darf. Wir haben viele, viele Unternehmen, die hier kreativ tätig sind. Ich erinnere jetzt mal zum Beispiel an das Überseequartier, wo wir ja in den nächsten Wochen eine Eröffnung haben werden. Wir werden da ein ganz besonderes auch Erschließungskonzept haben, was europaweit seinesgleichen sorgt, was vielleicht auch so ein bisschen in Anlehnung von so einem Parkdeck ja auch. Also diese Idee ist da ja auch, glaube ich, ein bisschen umgesetzt worden, dass man die Erschließung und das, was man sozusagen auch der Aufenthaltsqualität entgegenwirkt, in eine Minusebene legt und oben drüber eben der Lebensqualität frönen darf. Diese Idee ist ja auch da. Und wir leben einfach auch davon, dass wir diese Diskussion auch führen. Also wir denken uns das nicht alleine aus, sondern spiegeln das mit denjenigen, die es dann am Ende umsetzen und bauen und diskutieren das auch. Und viele Ideen kommen auch von den Unternehmern. Also als Stadtplaner muss man ja immer ein bisschen kreativ sein. Und ich habe hier eine ganze Reihe von Kollegen, die durchaus auch kreativ sind. Aber eine Idee muss immer diskutiert werden und gespiegelt werden. Und das tun wir, weil wir eben mit den Unternehmen sprechen, die das Ganze am Ende bauen sollen, aber auch mit den Unternehmen, die es nutzen. Also es geht nicht nur darum, dann mit der Immobilienwirtschaft zu diskutieren, kann sich das am Ende rechnen, ja, oder könnt ihr das bauen, sondern wird das auch nachgefragt?
Ja, aber letztendlich, weshalb ich da so drauf rumdiskutiere, ist es ja eigentlich Aufgabe des Senats und der Stadtplanung oder der Fachbehörden, solche Visionen für Hamburg zu entwickeln, weil die machen den Masterplan, die sagen, wie soll die Stadt wachsen, Wachstum in der Stadt und außerhalb der Stadt. Da sind ja sozusagen die Visionen gefragt, die dann wahrscheinlich auch mehr Chancen haben, in die Umsetzung zu kommen.
Ja, das würde ich so nicht sehen. Natürlich, am Ende sind es die Stadtplaner der Stadt, die das Ganze in Planung umsetzen, die die Themen dann auch in die Realität auch bringen. Aber ohne eine Wirtschaft, die gebündelt sagt, was ist eigentlich notwendig und nicht nur sagt, ja, wir brauchen jetzt mehr Fläche oder wir brauchen jetzt irgendwie hier einen lebendigen Stadtteil. Wir versuchen das schon, diese Vorschläge oder diese Forderungen dann eben auch zu konkretisieren und zu sagen, und so könnte es gehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Es sind aber immer Vorschläge, ja, und die sollen die Diskussion anregen. Und am Ende gibt es ja auch noch andere Interessengruppen, wobei ich auch schon dargelegt habe, dass wir ein Stück weit auch gemeinwohlorientiert arbeiten. Wir haben vor 2-3 Jahren haben wir unsere Gemeinwohlorientierung als Kammer auch gemessen und die Erwartungen sind sogar derjenigen, die 360 Grad um uns rumgucken, also von Kirchen, von Politik über gesellschaftliche Gruppen, die sind eigentlich fast höher als das, was wir eigentlich leisten können, was unsere Aufgabe ist. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Funktion, zu zeigen, wie es gehen könnte und das auch mit den Unternehmen, die es umsetzen könnten, auch mal zu unterlegen. Und dann wird am Ende so ein Stadtpark nicht gebaut, obwohl er vielleicht, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eine gute Lösung wäre dort an der Stelle da ein bisschen, weil das ist ja eine Situation, die, also wenn man das Thema als Stadtplaner, das Thema Barriere finden sollte und demonstrieren, wo ist denn mal eine städtebauliche Barriere? Also da ist ja im südlichen Bereich des neuen Bahnhofes Diebzeich ist ja alles vorhanden, was wir im Studium mal als Barriere irgendwie definiert haben. So. Und wenn man vielleicht aufzeigen könnte, wie man es überwindet, gibt ja auch mal viele Wege führen nach Rom, dann regt es doch an. Und wir hatten ja vorhin das Beispiel des A7-Deckels. Da zeigt man auch auf, wir waren die Ersten, die damals, das ist viele, viele Jahre her, ich glaube Anfang der 2000er muss es gewesen sein, Ende der 90er Jahre, die das erste Mal ein Bild von diesem Deckel gezeichnet haben. Das gab es überhaupt nicht. Da gab es eine Idee einer Bürgerinitiative und dann haben wir gesagt, wenn wir sowas, so eine super Geschichte, aber wir müssen mal ein Bild haben, um zu zeigen, wie es aussehen könnte. Und heute ist es Realität. Die Stadtplaner setzen es um. Ich glaube, da spielen wir eine ganz gute Rolle.
Okay, also Sie sind doch bodenständig verhaftet und schauen, dass Ihre Visionen auch in die Umsetzung gelangen. Ja, also wie gesagt, ich fand es ganz interessant. Aber kommen wir nochmal zur wachsenden Stadt. Sie haben ja gesagt, dass die Stadt Hamburg wächst. Es gibt viele aktuelle Planungen. Es entstehen viele Neubauquartiere in und um Hamburg oder an den Stadträndern der Hamburg. Das ist nicht nur die IBA Hamburg, sondern auch die Hafen City Hamburg entwickelt ja weiter. Wie sehen Sie die aktuellen Planungen? Glauben Sie, dass wir da die richtigen Orte schaffen?
Ich glaube schon, dass Hamburg da wirklich auf einem richtig guten Weg ist, auch über die Jahre und Jahrzehnte. Sie hatten ja Hafen City genannt und in den 90er, war das in den 90er oder war das in den 2000er, haben wir uns über den Sprung nach Süden unterhalten. Und auch die Frage, wie kann ich sozusagen über den Spreehafen auch Wilhelmsburg direkt anbinden? Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass auf der einen Seite wir wirklich mit großen Entwicklungsprojekten die richtigen Dinge tun, wie es dann am Ende aber doch viel länger dauert, als wir es eigentlich uns damals vor 20 Jahren gewünscht haben und wie wir vielleicht auch nicht konsequent genug vorgehen und wo wir das Thema Stadt- und Hafenentwicklung auch nicht wirklich gelöst haben. Ja, wenn wir irgendwie eine Spundwand ziehen auf einem kleinen Grasbrook, die irgendwie quer rüber geht und Konflikte schaffen und nicht lösen, ist das die richtige Lösung, die wir da jetzt im Moment verfolgen oder müssen wir nicht doch ein bisschen größer denken, so ein bisschen den Hafen und deswegen sind wir schnell bei so einem Thema, was machen wir, wo können wir mal den Hafen auch entwickeln? Also mittlerer Freihafen, wo können wir den Unternehmen auch Entfaltungsmöglichkeiten bieten? Denn wir haben auf dem kleinen Grasbrook sehr, sehr wichtige, für den Universalhafen sehr wichtige Umschlagsbetriebe, die durchaus durch die Entwicklung nicht unbedingt nur profitieren, ja, sondern die werden auch ein bisschen eingezwängt. Und wäre da damals nicht die große Lösung besser gewesen? Fragezeichen. Und wie leiten wir heute die Richtung ein, wenn wir jetzt diesen Sprung nach Süden betrachten? Also da gibt es auch Themen, wo ich glaube, dass wir es vielleicht nochmal anders denken müssen.
Was ist denn die große Lösung, Ihrer Meinung nach?
Naja, also ich glaube, wir müssen uns nochmal genau angucken, wie verknüpfen wir an der Stelle? Wie verknüpfen wir an den Elbbrücken? Wir haben jetzt ja auch mit der stillgelegten Baustelle um den Signa Tower haben wir natürlich erstmal eine Herausforderung. Ich bin da relativ gelassen, ehrlicherweise. Ja, wir kennen auch alle weltweite Beispiele von Waterfront-Entwicklungen, wo es auch immer mal Phasen gab, die vielleicht auch etwas eben nicht so prosperierend waren. Und das muss man dann auch ein Stück weit aushalten können. Wir werden da gute Dinge schaffen, aber wir müssen uns diesen Bereich dann schon auch nochmal angucken. Aber dafür müssen wir erstmal eine Diskussion darüber führen, was braucht der Hafen konkret und wie können wir auch im Bereich des Hafens auch wieder auf einen Wachstumspfad kommen. Denn wir sind anders als Rotterdam und Antwerpen, sind wir auf einem sinkenden Pfad, wenn man sich den Containerumschlag anschaut. Also da haben wir in den letzten 15 Jahren 20% Minus, ja, und die anderen haben 40% Plus. Und woran liegt das? Da kann man ja sagen, ja, wir folgen dem Beispiel von Bremen und geben den Hafen im Kern auf. Das ist wahrscheinlich keine Lösung. So, und wenn wir das gelöst haben, dann kann man sich auch nochmal drüber unterhalten, wie kann ich eigentlich langfristig nochmal diesen Verknüpfungspunkt organisieren. Ja, das gilt natürlich auch in Richtung Hamburger Osten. Kommen wir ja bestimmt gleich nochmal auf Oberbillwerder und auf den Bereich. Also ich habe da noch ein paar weitere Ideen, über die wir mal in den nächsten Jahren auch diskutieren. Aber
ich bin gespannt. Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt, die Stadt wächst und ein Ziel der Stadt ist, wenn sie wächst, dass man so wächst, dass die Nutzungen dicht nebeneinander liegen, dass man eine nutzungsgemischte Stadt entwickelt. Sie sagten 15-Minuten-Stadt, früher hieß es Stadt der kurzen Wege. Es gibt ja viele Begriffe, manchmal sagt man auch 10-Minuten-Stadt. Ich frage mich, warum man 10 Minuten, 15 Minuten oder sonst was sagt. Es geht um die gute Verknüpfung von unterschiedlichen Nutzungen innerhalb eines Quartiers oder in der Stadt. Daraus entstehen ja natürlich auch Nutzungskonflikte, zum Beispiel zwischen den Nutzungen Handel, Dienstleistungs- und Gewerbe. Diese Konflikte kennt die Handelskammer auch zum Thema Mobilität, fehlende Parkplätze, Lärm- und Geruchsbelastung, hohe Mietpreise. Das ist viel Konfliktpotenzial. Welches Konfliktpotenzial ist Ihrer Meinung nach am größten? Und kennen Sie konkrete Lösungen aus anderen Städten, wo dieses Thema gut gelöst ist?
Ja, also ich glaube, welches Konfliktpotenzial ist am größten? Ich weiß nicht, ob es die richtige Frage ist, weil ich glaube schon, dass wir am Ende gucken müssen, dass wir alle Konflikte auch so gut es geht, als das ist ja unsere Aufgabe auch als Stadtplaner, zu minimieren und eigentlich die Synergien auch zu heben. Und deswegen ist es schon auch ein wichtiges Konzept zu sagen, wir mischen wieder mehr. Und wir versuchen, gemischt genutzte Stadtteile zu entwickeln. Das ist natürlich auf der grünen Wiese eine andere Herausforderung als in den bereits bestehenden gemischt genutzten Quartieren. In den bestehenden Quartieren ist das Thema Verkehr sicherlich eine der größten Herausforderungen. Und alles, was Hamburg in den letzten Jahren da auch beschlossen hat, also dass ich zum Beispiel sage, ich baue keine Quartiersgaragen mehr. Und ich sage, wir müssen alle nur noch mit dem Fahrrad fahren. Ob das richtig ist, würde ich mal so einen kleinen Zweifel auch haben. Wir können nicht diesen ruhenden Verkehr so außer Acht lassen, sondern das sind ja zwei Grundbedürfnisse. Erreichbarkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben Lebensqualität. Und da muss ich schon auch vielleicht ein Stück weitergehen und auch mal sagen, ja, vielleicht gibt es auch ein Grundrauschen, was ich auch bedienen muss. Und dann macht es vielleicht doch aus noch auch bei Neubauvorhaben im Wohnungsbau vielleicht mal die eine oder andere Abstellmöglichkeit in Gebäuden, unter Gebäuden ja auch zu sorgen und eben nicht da, wo es den Menschen, also gerade die Diskussion um die Wohnmobile im Eimsviertel zeigen das ja auch, dass irgendwie im Grunde genommen, dass wir da auch einen echten Bedarf haben. Insofern ist das sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen. Die andere Herausforderung ist es, wie schaffe ich das eigentlich, das gegenseitige Stören der Nutzung zu minimieren? So, und auch da glaube ich, dass wir noch viel mehr Luft nach oben haben. Wir haben viele, viele gute Beispiele. Ich denke immer, aber es ist auch ein bisschen traurig, dass ich immer wieder dieses Beispiel bemühe, aber es gibt noch zwei, drei mehr. In Winterhude auf dem alten Gelände, also da in der Jarrestadt Richtung Alster, gab es einen großen Supermarkt und man hat dann die Supermarktfläche überbaut, ja, und hat obendrauf zur Straße hin Büros, glaube ich, und dann aber vor allem ein Wohnquartier entwickelt, ja, und hat dann wirklich geschafft, also eine gewerbliche, in dem Fall Einzelhandelnutzung und gleichzeitig ein Wohnquartier geschaffen habe. Das heißt, ich habe gestapelt, ich habe diese Emissionen, die durch den Verkehr, durch die Nutzung, durch diese Handelsnutzung entstanden ist, habe ich eigentlich das Wohnquartier vollkommen abgeschirmt und habe trotzdem direkt an die Hauptverkehrsstraße ein großes Quartier gesetzt mit wunderbaren Innenhöfen. Ja, also das finde ich ist ein Beispiel, das kann man natürlich städtebaulich auch immer noch mal wieder variieren, so ein Thema. Aber ich glaube, mit solchen Beispielen haben wir Luft nach oben und wir sollten nicht immer so eindimensional denken, wie wir es vielleicht teilweise auch beim magistralen Konzept jetzt tun, wo wir sagen, wir gucken uns immer nur die Randbebauung der Magistrale an, ne? Und ziehen dann irgendwie eine Lärmschutzwand als Gebäude und das war's dann. Das Baugesetzbuch bietet uns ja viele neue Möglichkeiten. Also das urbane Gebiet spielt eine Rolle und wir können eigentlich viel stärker solche Konzepte auch nutzen. Das wäre für mich so ein Beispiel. Und da bieten uns ja auch neue Bautechniken die Möglichkeit, Schallentkopplung und so weiter, da mehr zu mischen. So. Auf der anderen Seite, und das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wir müssen auch sehen, dass wir auch immer Nutzungen haben werden, die können wir nicht kleinteilig mischen. Ja? Die sind einfach aufgrund von Emissionsdingen, aufgrund von, was weiß ich, Explosionsgeruchsgefahr oder eben auch, da müssen wir auch, brauchen wir auch weiterhin Industrie- und Gewerbegebiete. Und in dem Maße, wo wir mehr mischen, auch in bestehenden Quartieren, müssen wir eben auch weiter darüber nachdenken, Ausweichquartiere für Unternehmen zu schaffen. Das sind vielleicht so 10-20% aus erfahrungsgemäß aus solchen Gebieten, die wir dann eben auch woanders auch bringen. Das sind so kommunizierende Röhren und das wird oft leider vergessen.
Also der Begriff ist neu für mich, Ausweichquartiere. Ist das eine neue Kategorie? Also wenn man ein neues Quartier schafft, wie zum Beispiel Oberbillwerder oder in Wilhelmsburg oder Neugraben-Fischbeek, da entwickeln wir Quartiere, die auch das Thema Arbeiten umfassen und beinhalten. Selbstverständlich, ein nutzungsgemischtes Quartier hat immer alle Funktionen und Nutzung im Quartier. Aber in Oberbillwerder, da schaffen wir 5000 Arbeitsplätze, die jetzt nicht mit Gewerbe und Industrie zu tun haben, eher weniger, sondern eher aus dem Bereich Bildung, Kita, Universität und wohnungsnahe Dienstleistung schaffen. Aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, dann irgendwie so ein Ausweichquartier zu schaffen, wo man in der Nachbarschaftslage dann nochmal industrielle Nutzung ansiedeln kann. Also ja, wie ist das gemeint?
Ja. Das wäre natürlich nochmal eine gute Idee in dem Maße, wo Sie neue gemischt genutzte Quartiere schaffen, brauchen wir auch. Ja, genau. Aber nein, ich meine jetzt, wenn wir gucken in gemischt genutzten Bereichen, wo Unternehmen auch sind. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel des Tesa-Werkes in Ottensen, die Fläche, wo die sich hätten ansiedeln können. Wenn man jetzt in solche Bereiche geht, wo ich einfach Unternehmen in Quartieren habe, innerstädtisch, die schon vorhanden sind und sagt, das passt jetzt nicht mehr, die müssen auch expandieren, dann gibt es eben Unternehmen, die vielleicht ihr Werk woanders errichten müssten. Und wenn ich jetzt mehr noch Mischnutzung in bestehende Quartiere reingebe, brauche ich auch gewisse Flächen, um zu sagen, diejenigen, für die das eben aus verkehrlicher, logistischer und vor allen Dingen aus Blick der Emissionen und Flächengrößen eben kleinteilige Mischnutzung nicht funktioniert, da muss ich dann eben auch mal an der einen oder anderen Stelle eben auch mal ein neues Gewerbegebiet schaffen. Das ist ein Thema nicht für neue Quartiere, für Oberbillwerder muss man jetzt dafür keinen Ausgleich schaffen, sondern da schaffen sie ja gerade Flächen und mehr die Aufgabe, das ganze Thema eben auch mal neu zu denken und die gemischt genutzte Stadt auch neu zu bauen. Und da haben sie natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Bleiben wir nochmal bei unseren neuen Quartieren. Was sind denn Ihrer Meinung nach gute Angebote aus dem Bereich Handel, Handwerk, Dienstleistungen, die man in diesen Neubauquartieren unterbringen sollte?
Naja, ich glaube, man sollte Wirtschaft jetzt nicht zu viel fesseln, weil die Innovation in der Wirtschaft, die ist viel schneller, als wir uns vorstellen können, wenn man sagt, ich habe hier Flächen, die nachgefragt werden. Und deswegen muss man intensiv mit denjenigen sprechen, die Unternehmen ansiedeln. Wir haben ja mit Hamburg Investor eine gute Gesellschaft, die auch eine ganze Latte an Themen auch betreibt, dass man eben schaut, wie kann man diejenigen, die sowas suchen? Ja, wir haben die mit neuen Materialien arbeiten. Gibt es da tolle Beispiele in dieser Stadt, wo eben Firmen auch in alte Industriestandorte gehen, um ganz neue Themen als Neugründung vorantreiben, dass man solchen Firmen, ich denke mal, auch in neu gebauten, gemischt genutzten Quartieren am Beispiel einmal denken und nicht zu viel. Und Sie hatten ja eben gesagt, wir sind als Kammer sehr theoretisch unterwegs, was nicht unbedingt der Fall ist. Aber dass man einfach wirklich auch mit den Unternehmen spricht, was braucht ihr, was brauchst du als Unternehmen und könntest du es dir vorstellen, genau hier hinzugehen. Was natürlich das Thema der kleinteiligen Ladennutzung an Straßen betrifft, ist es eigentlich vielleicht eins, was man eben durch das Angebot, ich biete eine Fläche und ich gucke mal, wer geht rein, aber es ist natürlich auch mal Ökonomie, die am Ende
dahinter steht. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich biete viele Flächen in Oberbillwerder und in unseren anderen Quartieren für diese Nutzung an. Aber
kommt keiner, oder?
Wir sind noch nicht in der Vermarktung. Da bin ich optimistisch. Aber zum Beispiel, wenn man so die Gesamtstadt sich anschaut, dann ist es ja deutlich, dass so kleine Betriebe, also wie Schuster, Schneiderei oder Gastronomie, Reinigung, das sind ja Angebote, die aus der Stadt verschwinden, die man aber ja eigentlich braucht, ne? Da stelle ich mir die Frage, wie kriegen wir solche Nutzung wieder in unsere Quartiere? Das ist ja auch statt der 15 Minuten, also ja, wenn ich nicht natürlich zur Reinigung überall hinfahren muss.
Na klar, aber ich muss natürlich auch jemanden finden, der so ein Angebot wirtschaftlich betreiben kann. So, und das ist natürlich die Krux. Also jetzt nehmen wir mal den Einzelhandel. Da sehen wir natürlich, dass sich auch nochmal als Booster sozusagen verstärkt durch die Corona-Phase der Online-Handel einfach seinen Eroberungszug weiter fortschreitet. Auf der anderen Seite, und das sehen wir jetzt auch, wo alle wieder zum Teil ja manche auch in die Stadt zurückkommen, dass nach wie vor der stationäre Einzelhandel seine Berechtigung hat. So, und was kann man jetzt tun, um zu sagen, ich will auch stationäre Angebote und die Menschen sollen nicht nur abends am Computer ihre Klamotten kaufen oder was auch immer. Dann muss ich, glaube ich, auch Angebote schaffen, die das Ganze verknüpfen. Also die in einer wirtschaftlichen Einheit dazu führen, dass ich sowohl eben stationären Angebot habe als auch online. Und da ist einer der Schlüssel, ich habe ein gutes Logistikkonzept. Den Vorteil, den der Onlinehandel bietet, zu sagen, ich habe ein nahezu unbegrenztes Warenangebot zu unschlagbaren Preisen, wenn ich versuche, das auch auf den stationären ein Stück weit zu übertragen. Dass man beispielsweise eben auch in einem kleinen Shop eben innerhalb von einer kurzen Frist eben auch sich den Sneaker angucken kann, der grün-weiß-blau ist in Größe 43, 3 Viertel und den ich im Internet ja ohne weiteres finde, aber nicht anprobieren kann.
Ah, ich verstehe. Wenn ich jetzt jemanden
habe, der sagt, okay, ich kann das aber hier
Größe
in 20
43
Minuten.
Ist in 10 Minuten vor Ort. Ich stehe im Laden, er hat dieses Modell nicht. Ich gucke es mir online an und da sagt er, das Lager sozusagen ist drei Ecken weiter. Dann kommt ein Lastenrad und bringt den Sneaker in 43. Das scheint so jetzt die Lösung zu sein.
Ja, das wäre eine Vision. Ne? Ich träume jetzt mal, aber um das zu illustrieren.
Verstanden.
Dass man vielleicht auch gar nicht aufgeben sollte als stationärer Handel, aber dass wir auch als Stadtplaner dem manchmal auch ein bisschen entgegenwirken, weil wir sagen, Verkehr ist böse, gerade in den Quartieren, wo ich eigentlich natürlich durch die Aufenthaltsqualität auch verkaufe. Ja? Wir haben ja gerade auch in der Innenstadt eine Riesentendenz, auch Bereiche zu schaffen, wo die Aufenthaltsqualität gestärkt wird. Also ich muss jetzt hier nur aus dem Fenster gucken, blick dann fast aufs Rathausquartier, wo wir genau so etwas machen und was ja auch super positiv ist. Das ist ein Gastronomiequartier, da gibt es kleinteiligen Einzelhandel und das Ganze wird natürlich gestärkt. Aber dieser Kleinteil, gerade die Gastronomie ist was anderes. Ja, mein Wein oder Bier oder alkoholfreie Cola zu trinken, das macht natürlich vom Fernseher nicht so viel Spaß, ja. Also da habe ich natürlich sozusagen ein Geschäftsmodell, was von der Präsenz lebt. Bei dem kleinteiligen Einzelhandel sieht es anders aus. Und wie schaffe ich es also, dass der Händler, der vor Ort eben direkt in dieser Einkaufsstraße sieht, genau so etwas möglich machen kann? Also da haben wir Luft nach oben und vielleicht hilft es auch, wenn man jetzt neue Quartiere baut, ja, sowas auch mitzudenken und zu diskutieren. Was sie ja auch tun.
Könnte die Handelskammer uns ja mal beraten.
Also dafür ist sie da, ja? Dafür ist sie
genau,
da.
Genau, dachte ich mir doch.
Genau, sehr gerne.
Okay, also Stadtplanung und Stadtentwicklung bedeutet auch immer Veränderung. Und Veränderung löst bei vielen Bürgerinnen und Bürgern häufig auch Widerstand und Ängste aus. Also einer meiner Podcast-Gäste nannte es Veränderungsangst. Das trifft man ja häufig an. Welche Rolle spielt die Handelskammer dabei? Haben Sie für diese Veränderungsangst Lösungen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sagen, Veränderung ist nicht gewollt?
Naja, wir haben ja bei uns 180.000 Mitglieder, die, wenn die diese Haltung einnehmen würden, Veränderung ist nicht gewollt, dann irgendwann nicht mehr da sind.
Nee, ist nicht gewollt, aber löst auch Unsicherheit auf. Ne?
Löst Unsicherheit auch bei Unternehmen. Ja, also nehmen wir mal jetzt auch das Thema Klimawende, das löst natürlich auch ganz viel Unsicherheit aus, weil natürlich damit auch verbunden ist, dass ich mein Geschäftsmodell überdenken, analysieren muss und gucken, wie transformiere ich das in die Zukunft. Insofern ist das durchaus auch mal was natürlich, womit sich auch Unternehmen beschäftigen und auch was Unternehmen auch kennen. Aber die Lösung ist ja nicht zu sagen, ich denke nicht drüber nach. Ja? Also ich muss Veränderungsbereitschaft auch erzeugen und das sehen wir auch ein Stück weit als unsere Aufgabe, weil wir auch von den Unternehmen getrieben werden, die wissen, dass wir mit positiver Veränderung eben auch am Ende unseren Wohlstand wieder stärken. Und das ist vielleicht etwas, was man vielleicht auch den Menschen klar machen muss, dass dieser Wohlstand nicht selbstverständlich ist und dass er darauf basiert, dass wir bereit sind, eben die richtigen Dinge zu tun. So. Und das heißt eben manchmal auch Veränderung. Aber ich glaube auch, und das finde ich, ist das Thema Klimawende ein gutes Beispiel, dass wir das viel zu negativ diskutieren. Ja? Dass wir das angstbasiert diskutieren. Also nehmen wir jetzt auch mal, das ist ja ganz wichtig, dass uns junge Menschen aufgerüttelt haben und sich festkleben. Ja? Aber auf der anderen Seite ist das ja eine angstbasierte Diskussion, die da geführt wird. Und wir müssen das Ganze in ein positives Momentum bringen und sagen, hey, aber wir können es lösen. Wir haben die technologischen Fähigkeiten, wir haben die wirtschaftlichen Fähigkeiten, wir haben die menschlichen Fähigkeiten. Wir wissen doch eigentlich alles, was wir dazu brauchen. Wir müssen es eigentlich tun. Und ja, dann löst es einem doch vielleicht auch ein bisschen diese Angst. Also, aber das große Thema ist, ich muss die Menschen mitnehmen. Ich muss sie unternehmen, das ist unsere Aufgabe. Ja. Wir starten gerade oder haben gestartet eine große Mitgliederkampagne, einfach um diese Diskussion auch zu führen gemeinsam. Und ja, das ist einfach notwendig. Und ja, welche Gesellschaftsform wäre da besser geeignet als eine gute, fundierte Demokratie? Ja? Auch diesen Wert, den müssen wir da auch voranbringen.
Ja, gutes Stichwort. Denn im Zielbild Hamburg 2040 wird unter anderem auch von einem sogenannten Partizipationsdilemma gesprochen. Und zwar in dem Sinne, dass Partizipation Prozesse verlangsamt und selten zu einem konstruktiven Weiterentwicklung führt, weil häufig nämlich nur Partikularinteressen vertreten werden. In der Studie verweisen Sie auf gute Beispiele in Spanien, Dänemark, Irland und Japan. Was genau machen denn diese Länder anders?
Naja, es wird irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. Ja? Wir haben jetzt sozusagen, es ist gut zu diskutieren, es ist auch gut zu beteiligen, aber man kann jetzt nicht unendlich sich weiter im Kreis drehen und sagen, irgendwann, ja, irgendwann müssen wir Entscheidungen treffen. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade ein Beispiel in den Kopf, was vielleicht, das ist nicht ganz passend, ja. Aber nehmen wir mal die Diskussion um die Kölbrandbrücke. Ja, dadurch, dass wir hier über die Jahre diese Diskussion, also in dem entscheidenden Moment wurde sie nicht geführt, ja, wollen die Hamburger eigentlich doch an der Stelle eine Brücke oder einen Tunnel? Und wie muss der aussehen? Und das haben wir nicht geführt, da wurde nicht beteiligt. Jetzt gibt es eine breite Diskussion darüber und jetzt fangen wir gewissermaßen wieder von vorne an, weil die Gesellschaft, weil Politik eigentlich was ganz anderes wollte. Und jetzt sieht man, wird alles doch viel teurer und wir stehen vor einer halb zusammenbrechenden Brücke. Und das sind natürlich Dinge, die schlecht sind, die nicht passieren dürfen.
Ja, das sind aber nicht die Bürger, glaube ich, das ist auch die Verwaltung. Ne? Dieses Dilemma hat die Verwaltung selbst produziert.
Ja, weiß ich nicht. Also wir Bürger sind ja auch Politik und Politik hat das Thema vielleicht auch nicht in dem Maße mit Aufmerksamkeit auch geschenkt. Also ich glaube schon auch, dass wir da alle auch gefordert waren, mit so einem Thema vielleicht mal stärker auch zu adressieren und gerade auch die Bürger, denen das ja am Herzen liegt, dass wir dort ein Wahrzeichen haben. Und da kann man auch nicht sagen, ja, also vor 10 Jahren habe ich mich nicht geregt. Also das ist natürlich dann auch ein Dilemma, dem man nicht nur die Verwaltung anlasten kann, glaube ich.
Was wünscht die Handelskammer? Brücke oder Tunnel?
Wir brauchen eine Querung, ja. Wir brauchen eine Querung, die die Hafenverkehre bewältigt. Weil wenn wir die nicht haben, dann werden wir uns nicht mehr über 20% minus unterhalten, sondern über ganz anderen Dimensionen.
Ja, das ist ja klar, insofern, dass eine Querung bleibt.
Und ansonsten wünschen wir uns, dass jetzt rasch und zügig nach diesem Dilemma sozusagen auch eine Lösung kommt, die dem gerecht wird, ja. Jetzt ist die Entscheidung für eine Brücke gefallen. Jetzt muss es aber auch viel, viel schneller umgesetzt werden, denn die Umsetzungsgeschwindigkeit, die da jetzt auch vorgeschlagen wird, die ist einfach nicht mehr angemessen, weil diese Brücke, die bestehende, ja, mittlerweile, sie kommt in die Jahre und man muss sie immer länger sperren. Das ist eine Katastrophe für den Hafen. Und sowas darf eigentlich erst gar nicht eintreten. Also will sagen, jetzt nochmal, um auf Planungsprozesse zu kommen, man muss die Diskussion führen, man muss sie aber auch ein Stück weit vielleicht zielgerichteter führen, auch irgendwann mal den Deckel zumachen. Und wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Dann muss unser Parlament dann irgendwann auch eine Entscheidung treffen und die eben vielleicht für alle transparent und nachvollziehbar ist, aber die vielleicht nicht jede Einzelmeinung auch berücksichtigen kann. Und das machen Länder wie Dänemark durchaus auch besser. Sie haben natürlich jetzt auch viel in Gesetzesvorgehen und was mache ich mit Infrastruktur. Aber nehmen Sie das Beispiel der Fehmarn-Belt-Querung. Wie viele Einwendungen da am Ende gegen diese Fehmarn-Belt-Querung von dänischer Seite oder auf deutscher Seite sind, das zeigt eigentlich auch, dass wir in Deutschland vielleicht auch mal da uns da ein bisschen umdenken müssen. Das ist eigentlich der Fingerzeig darauf gewesen.
Okay, diese Diskussion passt ganz gut zu meiner letzten Frage. Und die habe ich auch einen anderen Gästen gestellt. Was macht Ihrer Meinung nach unsere Stadt zukunftsfähig?
Unsere Stadt ist zukunftsfähig, weil sie eine unglaubliche Vielfalt hat. Nehmen wir mal die Wirtschaft. Wir haben also eine heterogene Wirtschaftsstruktur, wie sie in Deutschland ihresgleichen sucht. Wir haben von der Industrie über Dienstleistungen, Medienwirtschaft, Hafen, wir haben alles, was wir brauchen. Und deswegen sind wir unserer Meinung auch das Reallabor. Wenn wir die Klimawende schaffen hier in Hamburg, dann können sie alle schaffen, weil wir eigentlich hier alle Cases haben. Also diese Vielfalt dieser Stadt und mal übertragen auch auf unsere Polyzentrik. Ja, wir sind ja eine Stadt der Quartiere, der 104 Stadtteile und mindestens mal 3 der Quartiere haben eine unglaubliche Vielfalt, haben das Glück, dass wir sehr dichte Stadtteile haben, aber auch sehr weit gestaltete Stadt, haben viele Grün, viel Wasser. Also wir haben eine sehr diverse Bevölkerung. Auch alle diese Diskussionen können wir in der Stadt führen. Also ich würde mal sagen, das erste Kennzeichen ist die Vielfalt. Und diese Vielfalt ist eine Riesenchance und wir müssen sie als das auch begreifen. Und wenn wir mit diesem positiven Spirit in die Diskussion gehen und offen miteinander reden und versuchen eben auch technische, wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu finden, dann ist mir persönlich überhaupt nicht bange, dass wir da tolle nächste 20 Jahre mindestens erleben und natürlich auch in die nächsten 350 oder 60 Jahre positiv gucken können.
Vielen Dank, Herr Siebrand, für das interessante Gespräch und vielen Dank auch für den optimistischen Ausblick auf unsere Stadt.
Ich habe zu danken, Frau de Boer, und wünsche Ihnen auch Erfolg mit der IBA. Sie sind da ein sehr, sehr wichtiger Baustein für die Stadt und haben ja auch über viele, jetzt ja mittlerweile auch schon Jahrzehnte bewiesen, dass man eben die Zukunft gestalten kann und muss und dass auch Hamburg ein Stück weit das Engineering dafür kann. Ja, und da war viel Erfolg auch weiterhin dafür.
Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder schauen auch gerne auf unsere Webseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.